Worum es heute geht, ist eine Retro-Diskussion, die gekommen ist durch ein Interview, das der Kevin Kühnert in der Zeit gegeben hat. Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert? Und das ist etwas, was mich nicht überrascht, dass das kommt. Wir haben ja in der letzten oder in den letzten Stunden schon öfters darüber gesprochen, ja, dass dieses Pendel der Geschichte immer wieder mal nach links und nach rechts ausschlägt. Das heißt, die Zeit, Geschichte pendelt immer wieder und zwar in die Extreme. Es ist ein ganz gutes Bild, dieses Pendel zu benutzen, weil man dann zeigen kann, ja, wo die Extreme sind und wo eigentlich die Mitte ist. Die Mitte im Augenblick ist relativ verzagt, weil sie ständig von Untergangsstimmungen geplagt ist und auch vom Untergang redet. Das hören Sie Tag aus, Tag ein zugange, ja, dass wir sozusagen in einer Endzeit leben. Es geht nicht zu Ende, das menschliche Leben geht weiter, aber es geht immer weiter unter veränderten Bedingungen. Wenn wir die gegenwärtige Diskussion betrachten, also da tauchen dann Zeitungsartikel auf, wie dieser in der Süddeutschen hier, das Ende ist nahe, ja, der richtet sich aber gegen, ja, diese Dystopien, also gegen diese Untergangs in den Untertiteln. Früher haben Künstler und Wissenschaftler optimistisch in die Zukunft geschaut. Heute ist die Dystopie zum Mainstream geworden und könnte sich zur selbsterfüllenden Prophezeiung entwickeln. Dabei geht es oder ginge es auch ganz anders. Aber wie es ganz anders geht, darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Im Augenblick haben wir es nur mit einem Gerede sozusagen über den Untergang zu tun. Und in dieses Gerede kommt nun eben der Kühnert mit seiner These vom Sozialismus herein. Dass nach der Erzählung, die wir bisher hatten, die letzten Jahre, überhaupt über die Neuerfindung von Geschichte, das ist ja alles gemacht worden, das ist sozusagen sogar vom Ende Geschichte gesprochen worden. Es gibt ein Buch von Fukuyama, das ist betitelt Das Ende der Geschichte, wo der sagte 1992, ja, jetzt sind wir in einer Situation, in der die Geschichte sich erfüllt hat, die Demokratie siegt überall und deshalb brauchen wir eigentlich nur noch die Hände aufmachen und nichts tun. Lang vorbei. Wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen, ja, der Konflikt mit dem Iran wird angeheizt durch Trump und Bolton und eine gefährliche Mischung. Die wollen also das Chaos. Der Bolton hat sogar eine Theorie, dass aus Chaos Gutes wird, aber was nach dem Chaos dann kommt, weiß er nicht. Ja, so wird quasi im Augenblick Politik gemacht. Das ist sehr erschreckend. Und die Bürger, Sie und ich, und wir haben es dann mit inneren Stimmungen zu tun und glauben, der Untergang ist nahe. Glauben Sie mir? Nein, ist er nicht. Das Leben ist schwierig. Und das Einfachste ist es, sich mit dem Kopf in dem Sand zu verabschieden und dann zu sagen, geht mich nichts an, die sogenannte Vogel-Strauß-Politik. Die kostümiert sich oft, das heißt heutzutage Narrative, man muss halt eine andere Erzählung bringen, man muss eine andere Kulturgeschichte erfinden und so weiter. Und das ist natürlich falsch, man erfindet tagtäglich eine andere Kulturgeschichte, aber die ist kein Narrativ, eine Erzählung, eine Neuerzählung, das ist dieses Modewort, das zurzeit durch die Gegend geistert. Man braucht immer ein neues Narrativ. Dabei ist es notwendig, sich in der alten Geschichte, in unserer Kulturgeschichte umzuschauen. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit propagiere, was ich sage, was ich auch mit meinem Buch hier gemacht habe, zur Geburt von Kultur. Es geht ja auf die Ursprünge der Demokratie bei Sokrates zurück. Warum mache ich das? Weil ich der Überzeugung bin, dass wir ein kulturelles Erbe haben und dass dieses kulturelle Erbe unser Leben strukturiert. Wir leben nicht aus einer nicht existenten Vergangenheit heraus. Wir leben aber auch nicht aus einer erfindbaren Vergangenheit heraus, die man uminterpretieren kann, wie man es gerade will. Und doch ist das ständig der Fall. Also diese Aporie, diesen Widerspruch muss man lösen. Sie werden es oder Sie haben es in Ihrem Leben, selbst in Ihrem Leben ständig mit dem Versuch zu tun, Vergangenes schön zu reden, Vergangenes zu vergessen, ja, und dem anderen einzureden, wie es eigentlich gar nicht war, aber hätte sein sollen. Die große Schwierigkeit im Leben ist immer, die eigene Lebensspur zu finden, wo es lang geht, was sozusagen der rote Faden ist, der Ariadne-Faden. Und das ist auch in der Kultur. Das ist also mein Versuch, zu sagen, Kultur hat Struktur und Kultur hat Erbschaft. Aber diese Erbschaft muss in jedem Augenblick von uns neu ins Leben gebracht werden. Nicht willkürlich erfunden, sondern neu ins Leben gebracht werden, wenn sie gelingen soll. Und das andere ist, dass man Unwahrheit natürlich auch ins Leben bringt und dann ist das wirksam. Die wahre Lüge, das was Trump und diese Leute machen, ist die wahre Lüge und die ist auch eine Erfindung, aber eine falsche Erfindung oder ein falsches Leben. Ein Satz vom Adorno, immer ein Leben im Falschen. Das Leben im Falschen, das ist das, was wir natürlich auch ständig erleben. Wir möchten ein Leben im Richtigen, aber was ist das richtige Leben? Das ist die große Frage, das richtige Leben, das gelingende Leben, das gute Leben, die Eudaimonia, das Wohlbefinden der Seele. Und das ist das Erbe, was wir aus der griechischen Antike bekommen haben und was wir mit der Demokratie bekommen und als Geschenk erhalten haben aus der Vergangenheit. Heute, Wendezeit der Demokratie, heute leben wir in einer Wendezeit, weil wir uns gegen die Niedergangs- und Untergangsstimmungen durchsetzen müssen und weil es dort viele Leute gibt, die die Zukunft der Demokratie der erfundenen oder einer von ihnen erfundenen Vergangenheit opfern. Was haben wir erlebt in den letzten Jahren? Wir haben das Pendel der Geschichte erlebt, ganz weit in die Zone der absoluten Gier, Habgier auszuschlagen. Was haben wir gesehen? Der Neoliberalismus ist gekommen und so der Lockruf des großen Geldes bereichert euch. Pendel ist jetzt dabei, zurückzuschlagen, weil die Leute Furcht haben vor dieser großen Gier und vor der Politik, die daraus entsteht und die dorthin gegangen ist, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel verloren haben. Auch an materiellem Eigentum. Die Finanzkrise 2008 hat zu einer großen Beraubung geführt. Und dass ein Immobilienbesitzer wie Trump und sein Schwiegersohn Kushner große Immobilienvermögen in Vereinigten Staaten angehäuft haben und von den Leuten sie selbst in die Armut getreten haben und in die Wohnungslosigkeit dann auch noch gewählt wird, das ist ja eigentlich irrsinnig. Wenn die Menschen einem sogenannten Mainstream folgen, ja, Mainstream war eben bereichert worden, hau den anderen übers Ohr. Ja, in dieser ganzen Zeit, wenn Sie in eine Bank gegangen sind, vor 2008, 2002 war die New Economic Krise, 2008 dann die große 7-8, die große Finanzkrise, da sind Sie nicht beraten worden, Sie sollen eine gute Aktie kaufen, sondern da hat der Berater zu Ihnen gesagt, kaufen Sie eine Aktie und auch wenn sie eine Schrottaktie ist, wir sind dabei, solange die steigt und wenn sie dann fällt, steigen wir gemeinsam aus. Ich sage Ihnen, das ist die Beratung gewesen. Und die Überschrift war die Übervorteilung der Übervorteiler. Machen Sie bei der Übervorteilung der anderen mit, sind Sie auch ein Übervorteil. Dieses System ist zusammengebrochen. Und viele Leute, auch unter uns, haben an dieses System geglaubt und sind von den großen Haifischen gefressen worden. Die Großen fressen die Kleinen und dann hat man sich wieder bestätigt gefühlt in dem Stimmungsgewühl. Und dann war die Welt wieder in Ordnung, obwohl sie total in Unordnung war. Was passiert in solchen Zeiten, wenn das Publikum wie ein Schwarm in die eine Richtung geht, dass das Schiff fast kippt, dann schwingt das Pendel der Geschichte in die andere Richtung Und das ist jetzt genau der Fall. Wir haben es jetzt mit einer Furcht vor der Gier zu tun und plötzlich taucht Enteignung des Eigentums als eine Parole auf. Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar, sagt also der Kevin Kühnert in diesem Interview. Und ich finde da zu ihm große Sympathie, weil wir, als wir 18, 19 waren, damals in der APO, dieselben Fehler gemacht haben. Aber wir sind schlauer geworden. Und trotzdem ist es so, dass man immer wieder bemerkt, dass alte Fehler wiederholt werden. Wenn die Menschen keine anderen Vorstellungen haben, als die, die da sind oder da waren, die man kennt oder kannte, dann zieht man eben dieses nächste alternative Geschichtstafel aus der Tasche. Und das geschieht jetzt. Die Kollektivierungsthese kommt wieder. Und damit aber, meiner Meinung nach, eine sehr gefährliche Sache, weil dieses, was wir unter Schwarmintelligenz kennen, ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff schon mal gehört haben, was der große Schwarm, die Vernunft in sich hat, und das hat man bei Fischen mitgemerkt, wenn der Tsunami kommt, dann hat der Schwarm die richtige Erfahrung gehabt und ist irgendwo anders hingeschwommen. Die Menschen haben aber leider keine Schwarmintelligenz, sondern sie müssen sich an die Intelligenz halten, und das ist immer eine persönliche. Und die speist sich eben aus persönlichen Erfahrungen, und die wird im Augenblick hin und her geworfen. Die einen hängen immer noch diesen Trumps und Putins an, in verschiedensten Varianten. Die anderen aber, und das ist wieder interessant, schwingen hinüber in die sogenannte linke Seite, und das heißt, das, was also die kapitalistische, kommunistische Partei Chinas macht. Schon in sich ein Widerspruch, aber der ist auflösbar. Da wird der Bevölkerung im Tausch für Freiheit die harmonische Gesellschaft und der grenzenlose Konsum an Dingen angeboten. Das, was Tausch an Freiheit ist, ist das eigentliche Problem unserer Zeit. Das heißt, dass wir einen Opferkult der Freiheit haben, dass die Furchtszenarien, die das Denken verdunkeln, die Menschen von einer Ecke in die andere treiben und dass sie dabei ihre eigene Mitte verlieren, sowohl was die innere Haltung anbelangt, als auch praktisch den Ort bei sich selbst. Und das ist die eigentliche Gefahr, nicht die Technik, die wir haben. Die Technik, die war zu allen Zeiten, Zivilisationen ist vorausgegangen. Die Technik wurzelt im Menschen, in seiner Hybris, in seiner Gier nach Dingen und manchmal eben auch im Geiz an Freiheit. Dass man sich dann der Technik und einer Kunstwelt unterwirft, einer Steuerung von Maschinen, von Strukturen oder Parteien, die dann für mich Entscheidungen abnehmen und das Denken der Sorge. Die Sorge ist ein wesentliches Element unsere Kultur, und zwar sowohl der eigenen inneren als auch unserer Kulturgeschichte, weil wir nämlich mit oder in der Sorge in einer Frontstellung der Zeit stehen. Wir müssen sorgen, dass die Zukunft besser wird, weil wir eine schlechtere Zukunft eigentlich nicht wollen. Nur die allergrößten Kälber wählen ihre falsche Zukunft selber, könnte man jetzt in Abwandlung von Brecht sagen. Das geschieht natürlich, oder es geschieht deshalb, weil wir oft das kulturelle Erbe falsch verstehen und weil wir diesen Fehler machen, dass wir uns falschen Bildern der Zukunft unterwerfen, die wir aber aus einer Vergangenheit ziehen, die das Vorsorgedenken natürlich auch kannte. Immer wenn man Vorsorge denkt, muss man auf Theorie zurückgreifen. Und dabei sind wir wieder beim eigentlichen Thema der Sorge, Eigentum und Eigensinn. Die richtige Sorge muss sich um das Eigentum an sich selbst und um die Sorge eines Eigensinns kümmern. Wir feiern im Augenblick das Bestehen des Grundgesetzes, 70 Jahre Grundgesetz. Und der erste Artikel heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine Sache, die so ganz gut klingt, aber keiner weiß, was es eigentlich bedeutet. Die Würde. Was ist die Würde? Was ist unantastbar? fragt man sich, was der Wesenskern eben dieses Satzes ist und weiß eben nicht, dass dieser Satz am Anfang der Demokratie steht, nämlich im alten Athen. Ist damals eine Struktur geboren worden, dessen Erben wir sind. Aber über dieses Erbe haben wir kein Wissen mehr. Wir wissen gar nicht, was dieser Satz eigentlich bedeutet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das besteht ja aus zwei Teilen. Würde und Unantastbarkeit. Niemand darf mich anfassen. Damals in Athen Solon 600 vor Christus, das muss man sich mal vorstellen, ist diese Grundstruktur geschaffen worden, dass der Bürger nicht Sklave sein darf. Dass der Eigentümer seines eigensten Eigentums sein muss. Und das eigenste Eigentum ist das Eigentum an seinem Körper. Damals ist etwas Fatales passiert, das dann auch eine Brücke bildet bis hin heute zu unserem Problem mit der Enteignung von Wohnungen. Das werden Sie dann später noch sehen. Das Thema nämlich, dass die Athener Bürger sich über Schulden in die Schuldsklaverei begeben haben. Dass es dort etwas gab, wenn ich auf dem Hausboden einen Kredit aufgenommen habe, dann war ich mit meinen Kindern und mit meinen, ja, mit meinen leiblichen Kindern, der Frau auch, natürlich ich selbst, in einer Bürgschaft. Da gibt es einen schönen Satz von Heraklit: Wenn einer eine Bürgschaft gibt, ist das Übel schon da. Da habe ich auch lange Zeit nicht gewusst, was er da eigentlich meint damit. Bürgschaft war damals immer verbunden mit der Bürgschaft des eigenen Leibes. Wenn du nicht zahlen konntest, bist du Schuldsklave geworden. Darüber spricht kein Mensch mehr. Und das war aber schrecklichste Form, den Menschen zu einem, das heißt dann ein beseeltes Werkzeug, später im Lateinischen hieß das Instrumentum Vocale. Das Griechische ist also, dass er ein Organum, ein Werkzeug wird. Der Mensch ist das Werkzeug und steht dem leblosen Werkzeug gegenüber. Und damit hat er seine Bürgerrechte selbstverständlich verloren. Als Sklave war er nicht mehr Bürger und er war antastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, geht auf diesen ursprünglichen Schöpfungsakt der Demokratie in Athen zurück. Der erste Artikel unserer Verfassung über die Würde und Unantastbarkeit der Person ist ein urdemokratisches Erbe und in seinem Wesenskern geht er darauf zurück, dass jeder der Eigentümer seines Leibes und nur wenn er der Eigentümer seines Leibes ist, ist er auch der Eigentümer seines Geistes. Weil nämlich jemand, der in der Sklaverei ist, sich um seinen Geist gar nicht kümmern darf. Der darf keine eigene Meinung haben. Er ist auch in seiner Meinung antastbar. Und dass die Geschichte mit der Sklaverei noch nicht so lange her ist, wenn Sie in die Vereinigten Staaten schauen, der Sezessionskrieg 1861 bis 65 hat sich um die Sklavenfrage gedreht und war massiv von dieser Fragestellung beeinflusst. Also die eine Seite sagt, Berliner der Norden, die sind Menschen, die Schwarzen sind Menschen, man soll es nicht glauben, ja. Und die anderen haben gesagt, die Schwarzen sind ja schwarz, weil sie aus der Hölle kommen, das sieht man ja, deshalb sind sie schwarz. Die extremste Ausformung der christlichen Religion, die natürlich mit der Nächstenliebe nicht die Bohne zu tun hatte. Zu dieser Zeit aber war die, also zu athenischer Zeit, war die athenische Demokratie in Gefahr. Und die Demokratie ist immer in Gefahr, dann, wenn die Bürger ihr Eigentum und ihren Eigensinn verlieren. Damals war es so, dass die Stadtbevölkerung in zwei Lager gespalten war. Die einen sind ins Ausland geflohen, die sich dieser Schuldsklaverei entziehen wollten. Die anderen haben sich zurückgefallen und haben gesagt, naja, dann bin ich eben Sklave. Dann hat sich mein Herr um alles zu kümmern. Was war das Ergebnis? Es gab immer weniger Athener Bürger. Athen hat den Ast, auf dem es selber saß, durch diesen strukturellen Fehler abgesägt. Und das war nicht nur in Athen so, sondern damals in allen griechischen Städten, Athen ist in dieser Sache eben nur vorangegangen, dann hat es die sogenannten Versöhner gegeben, so hießen die, und Solon war einer davon, und die haben die Aufgabe von der Stadt, von der Polis bekommen, die Menschen wieder miteinander zu versöhnen. Dann ist der Solon auf die geniale Idee gekommen, die Hypotheken aufzuheben, die Hypothekenschuld und die Wiedereinsetzung der Bürger in den Bürgerstand durch die Beseitigung der auf den Grundstücken liegenden Lasten. Tausende, die ins Ausland geflüchtet waren, kehrten nun zurück. Andere, die bereits verkauft worden waren, ließ Solon loskaufen. Wieder andere fühlten sich vom Druck der Schulden befreit. Die Lastenabschüttelung war ein tiefer, jedoch notwendiger Eingriff in die Wirtschaft des Landes. Also die Verfassungsreform von Solon hat eine Geschichte gemacht, eine Verknüpfung von politischen Rechten mit Vermögen, mit Eigentum. Das Eigentum beginnt beim Eigentum an unserem Körper und Leib. Das verstehen wir nicht. Wir sehen unter Eigentum immer Dinge. Wir kapieren überhaupt nicht, dass das eigenste Eigentum, das eigentliche, das Eigentum an uns selbst ist. Dass diese Beziehung die eigenste Beziehung des Menschen ist. Aber sie ist immer ein Problem. Weil wir aber keine Probleme haben wollen. Deshalb fliehen wir vor dieser Problematik ständig weg und schieben sie ab. Wir schieben sie ab in die Dinge, wir schieben sie ab in den anderen. Soll doch der andere für mich sorgen? Das sagen die Leute und schauen sich um und suchen den Staat und finden gar nicht, dass sie die Eigentümer ihres Staates sind, dass sie die Eigentümer dieser ganzen Gesellschaft sind, dass sie die Eigentümer von Verantwortung und von Eigensinn sind. Aber in dieser Distanzierung, die wir gelernt haben, stoßen wir das Eigenste von uns ab, nämlich die Beziehung zu einer problematischen Einheit. Jeder Mensch ist eine problematische Einheit. Also das Eigentum, das eigensinnigste Eigentum, das wir haben, sind wir selbst in der Beziehung zu unserer Person. Und die List der Solonischen Reform führt in die Hinterlist des Vorsorgeverhaltens der Demokratie. Bis heute haben wir nicht bemerkt, dass die Demokratie ihre Bürger zur Freiheit zwingt, weil sie ihnen die Unfreiheit verbietet. So besteht das Wesen der demokratischen Freiheit in der eigensinnigen Sorge sowohl für den Freiheitssinn als auch für das Bürgereigentum zu sorgen. Das ist der Dreh von Solon gewesen. Der hat die nämlich gezwungen, aus der Passivität rauszugehen, sowohl die einen, die geflohen sind, als auch die, die sich in die Sklaverei zurückfallen haben lassen. Nein, ihr dürft euch nicht entziehen. Ihr dürft euch der Sorge um euch selbst nicht entziehen. Demokratie ist die Veranlassung und in dem Punkt auch der Zwang zur Freiheit. Wenn ich dir dein Eigentum gebe, musst du eigentlich für dein Eigentum sorgen. Wenn man es mal verstanden hat, ja, ist also faktisch in dieser Umkehrung das demokratische Eigentum beginnt mit dem Eigentum am eigenen Körper. Es führt weiter über die eigenen Dinge, die der Bürger braucht, um seinen Eigensinn an Freiheit zu erleben. Das ist die Umkehrung. Und die leben wir ständig, indem wir es tun, aber nicht wissen. Wir wissen gar nicht, dass hinter diesem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht das Eigentum des Bürgers an sich selbst. Ist unantastbar, sowohl als seine Körperlichkeit als auch seine geistige Struktur. Und das Geniale an dieser Solonschen Verfassungsreform war, dass er sie eingesetzt hat wieder in die Selbstverantwortung und gleichzeitig in die Selbstschöpfung. Eigentum verpflichtet, das ist der Artikel 15, der wird ja jetzt erst ständig diskutiert, Artikel 14 und 15, wo also drinsteht, im Grundgesetz, dass das Eigentum auch enteignet werden kann. Und das wird auch gemacht. Ja? Also der Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Und Artikel 15 heißt, Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt in Gemeineigentum oder in anderen Formen die Gemeinwirtschaft überführt werden. Dieser Artikel 15 ist noch sehr stark, das weiß der Kühnert übrigens auch, von der Zeit geprägt worden, als der Nationalsozialismus herrschte. Und da hat die Enteignung ja stattgefunden, ständig. Das deutsche Volk ist sowohl des Leibes als auch des Todens enteignet worden. Das hat diese Bande von Nazis gehört. Das heißt also, die Demokratie, die war damals ausgehebelt, weil niemand mehr Eigentümer seines Körpers und niemand mehr der Eigentümer seines eigenen Denkens war. Zu denken, was ich wollte und zu sagen, was ich wollte, war verboten. Ich will jetzt auf den Hintersinn dieser Reform noch aufmerksam machen. Wir haben es ständig mit Kollektivierungsideen zu tun. Wenn wir in die eine Seite gependelt sind, wo wir der Tür nachgegangen sind und das Pendel schlägt dann um und dann entsteht praktisch der Geiz an Freiheit und dann kommt plötzlich wieder diese Enteignungsfrage auf. Kürzlich gab es ein Interview mit der Annegret Kramp-AKK, ja, abgekürzt. Da sagte die, ich wusste gar nicht, dass die Parole Freiheit statt Sozialismus wieder ein Wahlkampfschlager werden könnte. Also, dass man eine Neuauflage einer völlig unsinnigen Diskussion wieder in die Politik reinholen kann. Gefährlich daran ist, dass man sich bei dieser Diskussion verirrt in eine völlige Absurdität und in ein Nebenproblem. Das ist nicht unser Problem, das sollten wir rechts liegen lassen. Gehen wir also der Hauptidee, die der Kühner da gebracht hat und die natürlich sehr viel Aufregung gebracht hat. Weil die einen konnten sich total toll aufregen, die verteidigen jetzt das Eigentum und die anderen sagen, ja, das ist doch eine Lösung. Wir enteignen jetzt alle über 3000 Wohnungen, die großen Wohnungsbesitzer. Da haben sie ganz viele Zustimmung. Wobei jeder von den Eigentümern, die wir ja jetzt ganz häufig alle sind, der eine hat ein Auto, der andere hat eine Eigentumswohnung, es gibt in meiner Umgebung Freunde, die sind Marxisten, die haben Eigentumswohnung und finden die Enteignung gut. Die halten sich also nach meinem Gefühl in einem Museum privater Ideologien auf. Dabei müssen wir lernen, den Fortschritt dieser Gesellschaft zu verstehen als einen Fortschritt von Eigentum und Eigensinn. Und dass beides zusammengehört. Und das ist einer der größten Fehler, den der Karl Marx gemacht hat übrigens. Dass das eben falsch war. Aber warum war es falsch? Und Kühnert, der schwimmt in dieser Blase jetzt sehr flott mit. Also die Frage der Enteignung, die geht in eine völlig falsche Richtung. Der Mensch soll Eigentümer seiner selbst sein und seines Denkens. Wo und warum ist das so falsch gelaufen? Das ist genau der entscheidende Punkt und der führt auf Karl Marx zurück.